pour toi, mon homme, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi.
Alina Bronski liest den zweiten Auszug aus ihrem Essay mit dem Titel Essen. Kapitelweise handelt sie darin verschiedene Gerichte ab, die seit ihrer Kindheit in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben. Sie wurde 1978 in der Sowjetunion auf der asiatischen Seite des Uralgebirges geboren und kam mit ihrer Familie Anfang der 90er nach Deutschland. Diese Migrationserfahrung spielt in ihrer Wahrnehmung deutschen Essens eine wichtige Rolle. Begonnen hat sie mit dem Haferbrei, den es zum Frühstück gibt, und kam dann zum Borscht, der in der osteuropäischen Küche wichtig ist. Das Rezept finden Sie auf unserer Seite ndr.de/kultur, so in der Mitte der Seite ungefähr bei Buch. Jetzt ist sie bei den Süßigkeiten angekommen, die es in ihrer Kindheit nicht gab. Sie hat sie erst als Jugendliche in Deutschland kennengelernt. Ihre Mentorin dabei war Frau Müller, eine ältere Dame, die sich vornehmlich von Süßem ernährte und Alina Bronski das Tor ins Zuckerparadies geöffnet hat.
Frau Müllers Lektionen hatten wenig mit erlesenen Zutaten und feinem Konditoreihandwerk zu tun. Aber sie machten Spaß. Mein erstes Schokokussbrötchen habe ich nicht in einem Schwimmbadkiosk gekauft, sondern aus ihrer Hand in Empfang genommen. Frau Müller hat mir auch gezeigt, wie man den weißen Zuckerschaum in der Mikrowelle erwärmt und dann auslöffelt. Nicht zuletzt verriet sie mir das Rezept der schnellsten Torte der Welt, die aus einem fertig gekauften Biskuitboden und einer Schokokussfüllung besteht. »Wenn du mal Kinder hast, wirst du mir danken«, sagte sie. Ich besuchte sie nach wie vor regelmäßig, doch etwas begann sich zu verändern. Frau Müller lachte immer noch ihr heiseres Lachen, aber sie brauchte einen Gehstock und aß manchmal ihre Gelee-Bananen nicht auf. Ich wurde auch nicht jünger. Plötzlich wusste ich genau, wie viele Kalorien ein Schokokuss hat. Gar nicht so viele eigentlich, weil kein Fett. Wenn ich Hunger hatte, aß ich keinen Doppelkeks mit Himbeermarmelade mehr, sondern eine Karotte. Ich verstand mit einem Mal das, was Kate Moss später mit ihrem berühmten Satz gemeint hatte: Nichts schmeckt so gut, wie sich Dünnsein anfühlt. Zwar gab es definitiv Dinge, die besser schmeckten, New York Cheesecake zum Beispiel. Aber Frau Müller kannte kein New York Cheesecake. Sie ließ sich von mir Rumkugeln aus der Bäckerei mitbringen, die schon etwas angetrocknet waren und daher für die Hälfte verkauft wurden. Ich hätte hier gerne erzählt, wie ich reifer und verantwortungsvoller wurde und irgendwann anfing, Frau Müller Dinge mitzubringen, die ihre Willy Wonka-Welt bereichert hätten. Leider wäre es gelogen gewesen. Irgendwann hörte ich nämlich auf, sie zu besuchen. Wir waren umgezogen, der Busfahrplan war doof, ich hatte endlich lukrative Nachhilfejobs und weder Interesse noch Zeit für Brausestäbchen. In den späteren Jahren, die in meinem Fall von Vollkorn, Brokkoli und Bitterschokolade geprägt waren, hatte ich Frau Müllers Lektionen komplett verdrängt. Doch eines Tages blieb ich im Supermarkt vor einer Palette Schokoküsse stehen, an der ich so lange vorbeigelaufen war. Erwachsensein bedeutet, im Supermarkt an Schokoküssen vorbeizulaufen, dachte ich. Wir können schließlich nicht alle Frau Müller sein. Und dann beschloss ich, doch, warum nicht? Wenigstens ab und zu. Ich kaufte eine Packung, trug sie, leicht beschämt, nach Hause, schälte mir einen Schokokuss und versteckte seine 11 Brüder hinter den Kochbüchern. Der Zucker überflutete mich mit Energie und Glücksgefühlen. Seitdem erinnere ich mich wieder öfter an Frau Müller. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich über die Frage, ob ich eher auf Bücher oder eher auf Süßigkeiten verzichten würde, ernsthaft nachdenken muss. Wenn ich eine Liste der Dinge aufstelle, die ich unbedingt noch essen müsste, falls die Welt in 24 Stunden untergehen würde. Wenn ich genau plane, welche gruseligen Fruchtgummiaugen und Würmer ich für die Nachbarskinder zurechtlege, die an Halloween an unserer Tür klingeln. Als ich neulich an einer größeren Veranstaltung teilnehmen durfte, gab es backstage ein ganzes Buffet aus kalten und warmen Speisen. Allerdings, die Schokoriegel, die bei solchen Anlässen seit Jahrzehnten in Hülle und Fülle herumgelegen haben, waren durch Obst ersetzt worden. Die anderen Künstler hätten das ungesunde Zeugs kritisiert, hieß es zur Begründung. Ich stellte mir vor, wie Frau Müller die Angelegenheit kommentiert hätte. Einmal hatte ich ein Kita-Picknick vergessen, zu dem jede Familie etwas mitbringen sollte. Da fiel mir wieder Frau Müllers schnellste Torte der Welt ein. Ich holte einen fertigen Biskuitboden und eine Packung Schokoküsse und als Hommage an Frau Müller noch eine Tüte Smarties. Für die Torte brauchte ich weniger als 5 Minuten. Als ich den Schaumberg auf der Picknickdecke platzierte und anschnitt, rückte meine Tochter etwas von mir weg und nahm sich einen Obstspieß. Wie diese sogenannte Torte geschmeckt hat, weiß ich bis heute nicht, denn sie war sofort verschwunden. Ich wurde nach dem Rezept gefragt und schwieg eisern. Frau Müllers Geist stand am Rande der Picknickwiese und prostete mir mit Ahoi-Brause zu. Grüne Soße oder die neue Heimat. Als mein erster Roman veröffentlicht wurde, bekam ich von der Pressestelle meines Verlags die eine oder andere Interviewanfrage weitergeleitet. Weil mir das Interesse an meiner Person unheimlich war und ich nicht zu viel von mir preisgeben wollte, setzte ich mich meist in die Regionalbahn, um die Journalisten eine halbe Stunde Fahrzeit von meinem Zuhause entfernt in Frankfurt zu treffen. Zwischendurch behauptete ich sogar, ich würde in Frankfurt wohnen, was ich im Rückblick eher als einen verbalisierten Lebenstraum als eine handfeste Lüge betrachte. Später stand in meiner Vita, so ehrlich wie sehnsüchtig, lebt in der Nähe von. Frankfurt war von Anfang an mein Tor zur Welt. Es hatte einen riesigen Flughafen, einen Hauptbahnhof, einen Fluss, eine Altstadt und eine Skyline. Für ein Mädchen, das aus einer lärmenden, schmutzigen, großstädtischen Provinz am Uralgebirge in die aufgeräumte, schnucklige südhessische Provinz zwischen dem Taunus und dem Odenwald katapultiert worden war, verkörperte Frankfurt alles, was eine richtige Stadt ausmachte. Als man noch vor vielen, vielen Jahren als Darmstädter Teenager analog einkaufen ging, galt es als cool, dafür nach Frankfurt zu fahren. In Frankfurt haben sich viele Dinge ereignet, die mein Leben zum Besseren verändert haben. Hier habe ich erst ein paar Semester lang Gewebeproben mikroskopiert, dann meine ersten Slogans für eine Schokoladenmarke geschrieben. Hier betrat ich zum ersten Mal meine Literaturagentur. Hier findet in jedem Herbst die wichtigste Buchmesse der Welt statt. Hier bin ich als Autorin in Erscheinung getreten. Nachdem ich mein erstes Interview in einem Café in der Kaiserstraße gegeben hatte, las ich anschließend in dem daraus resultierenden Porträt »Mein Deutsch sei zwar unberührt von jeglichem russischen Akzent, dafür aber entscheidend geprägt von der Jugend in Südhessen.« Damals habe ich das nicht gerade als Kompliment aufgenommen. Kurz zuvor war ich bei Freunden an der Bergstraße zum Brunch eingeladen und ein zu spät gekommener Gast hatte kurz der Runde gelauscht und dann auf mich gedeutet. »Du bist wohl die einzige richtige Hessin hier.« Dabei war ich nur die Einzige mit Migrationshintergrund, damals sagte man noch Ausländerkind dazu. Bis dahin hatte ich mir durchaus etwas auf mein Hochdeutsch eingebildet, zu dem ich als Spätlernerin bis heute das eine oder andere Lob bekomme. In Sachen sprachlicher Korrektheit bin ich die ewige Streberin in der ersten Bank geblieben. Ich schlage regelmäßig die Bedeutung einzelner Wörter nach, überprüfe Satzkonstruktionen darauf hin, ob sie lebendiges Deutsch atmen oder nur halbtote wörtliche Übersetzungen aus anderen Sprachen sind. Ich feiere den Genitiv. Lieber würde ich im Clownskostüm zu meiner eigenen Lesung kommen, als das mit einem S und das mit Doppel-S zu verwechseln. Und nun musste ich mir sagen lassen, dass ich, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne es zu merken, tatsächlich schon mal auf die Bach, Brötcher und Horschemal ausgesprochen hatte. Hessen hatte sich nicht nur in meiner Sprache breit gemacht. Es hatte sich auch in meine Identität geschlichen. Vermutlich war ich in einer Phase eingewandert, in der man noch empfindlich für solche Prägungen ist. Und im Gegensatz zu meinen gebürtig hessischen Mitschülern hatte ich es nicht geschafft, die Region nach dem Abitur zu verlassen. Ich blieb, familiär und professionell bedingt, deutlich über den Eigenbedarf hinaus, am gleichen Ort. Ich war bereits über 30, als ich es schaffte, einige hundert Kilometer zwischen die Appleboy-Region und mich zu bringen. In Berlin stellte ich mich noch eine Weile doof, etwa indem ich versuchte, in einer Bäckerei auf Hessisch Kreppel zu bestellen. Irgendwann lernte ich auch hier die Vokabeln. Hessen rückte in die Ferne. Wenn ich gefragt wurde, wo ich inzwischen meine Heimat sehen würde, zuckte ich mit den Schultern. Ich hatte diese Frage noch nie verstanden. Es war klar, dass die Fragesteller irgendwas mit Russland hören, mich unbedingt national, religiös, kulturell verorten wollten. Identitätsdiskussionen haben mich allerdings noch nie interessiert. Ich hatte immer das Gefühl, dazwischen zu stehen, den einen Fuß hier, den anderen dort, nicht richtig fremd, aber auch nicht ganz zugehörig. Wenn jemand anhand meiner Bücher oder vereinzelter Interviewzitate versuchte, meinen Stammbaum inklusive der involvierten Ethnien zu rekonstruieren, wünschte ich viel Erfolg. Manchmal versuchten es die Interessierten über Bande. »In welcher Sprache träumen Sie?« wurde ich gefragt. »In Bildern«, antwortete ich. »Welches Essen verbinden Sie mit besonderen Erinnerungen?« »Clam Chowder mit der Lesereise in Boston, Lapskaus mit einer Freundin aus Bremen und die französische Zwiebelsuppe mit unserem Zuhause«, antwortete ich darauf. Bis ich plötzlich auf einem Berliner Wochenmarkt Kräuterpakete für Frankfurter grüne Soße entdeckte. Die grüne Soße, angeblich Goethes Lieblingsspeise, war für mich stets ein rätselhaftes Gericht. Ich betrachtete es als etwas aufgepeppten Kräuterquark und eine Notlösung, um all die hartgekochten Eier loszuwerden, die nach Ostern übrig geblieben waren. Für die Zubereitung der grünen Soße werden Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Sauerampfer, Schnittlauch und Pimpinelle benötigt. Ich war überzeugt, dass einige der Namen nur ausgedacht waren, damit man auf die magischen 7 kommt und die Leute beim Aufzählen zum Lachen bringt. Dabei hatte ich sogar mal ein Buch geschenkt bekommen, das ausschließlich aus ca. 100 Rezepten für grüne Soße bestand. Leider ist es in den Wirren der Umzüge verloren gegangen. Ich kaufte das Kräuterpaket, etwas erstaunt, ob seiner Verfügbarkeit so fern von Hessen. Ich hatte gedacht, dass es die Kräuter in diesem Verbund nur in Frankfurt, Darmstadt und Umgebung geben durfte. Ich rief bei der hessischen Schwiegerfamilie an, denn ich war plötzlich unsicher, wie man grüne Soße korrekt zubereitet. Die grüne Soße ist mir immer noch ein Rätsel. Sie ist surreal kinderleicht, existiert in unzähligen, weitgehend identisch wirkenden Varianten und kann dabei auf eine lange regionale Tradition zurückblicken. Vor allem aber schmeckt sie fast jedem, und zwar hauptsächlich nach Frühling. In der Saison kann man ihr im Frankfurter Raum kaum entkommen. Ich bereitete meine erste Berliner grüne Soße zu. Und beim dritten gepellten Ei hatte ich endlich eine Antwort auf die Frage nach der Zugehörigkeit. Ich hätte viel früher all den Menschen glauben müssen, die sich über die Zischlaute in meiner Aussprache lustig machten. Ich gehöre eben zu jener Spezies, die alle 7 Kräuter der grünen Soße im Schlaf aufsagen kann. Wenn ich auf der A5 die Flugzeuge im Landeanflug oder die Frankfurter Skyline sehe, schlägt mein Herz höher. Zuckerzeug heißt in unserem Berliner Zuhause immer noch Süßbabsch, das Sorgenfresserchen Gummansack. Wenn jemand aus dem Urlaub zurückkommt, wird er streng gefragt, war es wenigstens schön? Ich wollte es lange nicht wahrhaben, aber im Herzen bin ich eine Hessin. Leider fragt mich niemand mehr. Frikadellen oder die Verführung. In der Welt, in der ich aufgewachsen bin, war es absolute Frauensache, Menschen satt zu bekommen. Männer kochten grundsätzlich nicht. Herren in Küchenschürzen mit Kochlöffel in der Hand existierten theoretisch irgendwo. Manchmal in Filmen und Büchern, manchmal als lebendige Profiköche oder als Autoren von Ernährungsratgebern, aber ich kannte keinen einzigen von ihnen persönlich. In meiner realen Welt betraten Männer die Küchen ausschließlich zum Essen. Danach zogen sie sich zurück, um die Frauen beim Abwasch nicht zu stören. Das bedeutete nicht, dass die Männer faul herumsaßen. Sie schraubten an Autos herum, reparierten tropfende Wasserhähne, trugen schwere Dinge, bauten Gewächshäuser. In ihrer Freizeit spielten sie Schach oder lösten komplizierte Formeln. Als Kind vor die Wahl gestellt, ob ich später lieber Piroggen backen oder Reifen wechseln wollte, hätte ich Schwierigkeiten gehabt, mich zu entscheiden. Beide Tätigkeiten kamen mir unendlich langweilig vor. Mit nichts davon wollte ich zu tun haben. Ich wollte in Ruhe lesen, spielen und ganz freimütig von der Arbeit anderer Menschen profitieren. Mein frühes Desinteresse an den Mühen des Alltags versetzte mein Umfeld in eine gewisse Sorge, was meine späteren Perspektiven auf dem Heiratsmarkt betraf. Dass ich in Haushaltsdingen so faul war, war das eine. Dass ich nichts vorzuweisen hatte, was die bereits früh auffälligen Defizite hätte ausgleichen können, war das größere Problem. Ich war kein schönes, dafür aber ein stures Kind. Ich verweigerte mich den üppigen Haarschleifen, mein Zopf war unordentlich und die Manschetten meiner Schuluniform nicht immer strahlend weiß. Ich war der leibhaftige Gegensatz zu meiner etwas älteren Cousine Mira, die von klein auf zum Ballett ging, die schönste Handschrift der Schule hatte und ihr Zimmer in einer Ordnung hielt, als gäbe es dafür einen Preis zu gewinnen. Mira heißt in Wirklichkeit anders und sie ist in Wahrheit auch gar nicht meine Cousine. Aber alles andere stimmt. Die verzweifelten Versuche meiner Familie, mich mit Hilfe von Sport zumindest in die Nähe von Grazie und Anmut zu bringen, scheiterten. Gleich beim ersten Eiskunstlauftraining brach ich mir das Bein. Ich verbrachte Wochen mit Gips auf der Couch, umgeben von Büchern, Schallplatten und Kekskrümeln. Ein Sinnbild der Entwicklungsstagnation. Mira hatte in der Zwischenzeit die Kunst perfekter Bratkartoffeln gelernt. Sie hatte, für jeden offensichtlich, in allen Lebensbereichen eine große Zukunft vor sich. Ich hatte keine Chance, sie jemals auf irgendeinem Gebiet einzuholen. Nach einer Übernachtung bei Verwandten wurde schließlich das vernichtende Urteil über mich gesprochen. Niemand würde mich jemals wollen, denn ich schlief sogar zu unordentlich. Mir wurde erklärt, dass ein übermäßig zerwühltes Bett in Japan ein triftiger Grund für einen Ehemann sei, die Scheidung einzureichen. Ich habe diese Information nie überprüft. Ich war also etwa 8 Jahre alt, als die Familie mich in dieser Hinsicht aufgab. Ein wichtiger Teil der weiblichen Sozialisation ging an mir verloren. Man versuchte gar nicht erst, mir das Kochen beizubringen. Von da an schaute ich hauptsächlich zu und versuchte, die Zusammenhänge zu begreifen. Das Gemeinschaftsleben war von vielen Regeln geprägt. Eine der wesentlichen lautete: Sobald ein Mann oder ein Kind im engeren Umkreis einer Person auftauchten, die sich als Frau definierte, hatte diese sich sofort um deren Verpflegung zu kümmern. Die dazu benutzte Vokabel war die gleiche wie bei Babys oder Tieren. »Hast du ihn schon gefüttert?«, fragte die Schwiegermutter die junge Ehefrau, den Sohn, / Ehemann meinend. »Keine Sorge, ich habe ihn schon gefüttert«, versicherte die Jüngere der Älteren. Ein Mädchen wurde zur Frau, wenn es nicht mehr zu den Gefütterten, sondern zu den fütternden Personen gehörte. Mit einem Mann zusammenzuleben bedeutete, dass man immer genug Futter im Kühlschrank haben musste. Kamen Kinder hinzu, hatte die Fütterung vitaminreicher zu sein. Ich suchte immer wieder nach dem Moment, an dem diese Gewissheiten, wie so viele, zu bröckeln begannen. Die Länder, die Zeiten, die Normen änderten sich. Manches passierte plötzlich. Nicht alle Menschen kamen mental mit. Immer mehr ältere Frauen erlebten, wie junge Männer plötzlich keinen großen Hunger mehr hatten. Waren sie etwa schon anderweitig gefüttert worden? Wollten sie sich gar zu Hause eigenhändig Nudeln kochen, als wäre der weibliche Teil der Familie ins Koma gefallen? Mira war da längst wie ich in Deutschland, mit Alex verheiratet und Mutter von 2 Kindern. Sie hatte ihren Mann im Ingenieurstudium kennengelernt. Sie war immer noch anmutig wie eine Ballerina, ihre Hausschuhe hatten Pelzbesatz und hohe Absätze. Und ihr Mann hätte es nie gewagt, sich ohne ihre Erlaubnis ein Butterbrot zu schmieren. Mira sorgte neben ihrem Vollzeitjob dafür, dass ihre Familie 3 warme Mahlzeiten am Tag bekam, auch wenn es bedeutete, das Mittagessen teilweise um Mitternacht vorkochen zu müssen. Wenn Mira gelbe Post-it-Zettel mit Aufwärmhinweisen auf Töpfe und Tupperdosen klebte, huldigte sie der archaischen Weiblichkeit unserer Vorfahren. Es war klar, dass ich als jüngere und kopflose Angehörige sie nur hungrig besuchen durfte. Alles andere hätte sie gekränkt. Mira bereitete mir all die Gerichte zu, die man sonst nur bei den Großmüttern bekam. Berge von Pfannkuchen, Teigtaschen mit Sauerkirschen, Piroggen mit Ei und Schnittlauch. Am liebsten aber aß ich die Frikadellen. Nirgendwo sonst waren sie so saftig, rund und knusprig angebraten. Als ich einige Zeit versuchte, vegetarisch zu leben, waren es Miras Frikadellen, die sich nachts in meine Träume schlichen. Mira weigerte sich, ein Rezept aufzuschreiben. Sie sagte, dass sie nur spontan und intuitiv koche. Um meine Chancen auf eine Partnerschaft zu erhöhen, ließ sie mich dennoch immer wieder bei der Zubereitung zuschauen. Als ich das erste Mal versuchte, die Frikadellen zu Hause nachzubraten, musste ich am Ende verbrannte Fleischklopse mit blutiger Mitte wegwerfen. Doch dann lag Mira, die bis dahin nie krank gewesen war, eines Tages mit Fieber im Bett. Mit letzter Kraft bat sie ihren Alex, ihr etwas zu trinken zu bringen. Alex stellte eine Tasse schwarzen Tee auf Miras Nachttisch. Mira brach in Tränen aus. In diesem Moment, für sie selbst unerwartet, ging etwas Wichtiges in ihr kaputt. »Ich trinke meinen Tee immer mit Milch«, erzählte sie mir später, »und ich bin seit 10 Jahren mit einem Idioten verheiratet, der sich das nicht merken kann.« Ich hatte meinerseits nicht gemerkt, wie angestrengt Mira seit Jahren gewesen sein musste. Ich war in ihrem Beisein immer mit dem Essen beschäftigt und Mira beklagte sich nie. Vielleicht hätte ich hellhörig werden sollen, als wir einmal eine gemeinsame Verwandte im Krankenhaus besuchten und Mira neidisch auf das mickrige Abendbrot auf dem Tablett gestarrt hatte. Während die Kranke mäkelig eine Scheibe Wurst anhob, hatten Miras Augen aufgeleuchtet. »Wenn ich hier wäre, würde ich alles essen«, hauchte sie. »Hauptsache, irgendjemand macht es für mich und nicht umgekehrt.« Der falsche Tee ohne Milch war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht haben musste. Mira trennte sich von Alex mit der gleichen Entschlossenheit, mit der sie Parmesan und Zitronenschale in die Frikadellenmasse rieb. Die Kinder pendelten von da an zwischen den Eltern und Mira hatte plötzlich neue Freiheiten, mit denen sie nie gerechnet hatte. Manchmal ließ sie sogar morgens ihr Bett ungemacht, guckte abends nach der Arbeit Serien, statt zu bügeln, und vor allem ging sie mit Männern aus. Als der erste von ihnen sie zu einem Abendessen einlud, das er selbst zubereitet hatte, musste Mira weinen. Von da an war ihr klar, die Zeiten der harten Küchenarbeit waren vorbei. Nie wieder würde sie für einen Mann kochen. Sie musste es auch nicht. Jeder neue Mann, den sie kennenlernte, kochte besser als der vorherige. Es verstand sich, dass mindestens eine Vorspeise und ein Dessert dazu gehörten. Während der Mann kochte, stand Mira in der fremden Küche vor den Regalmetern von Kochbüchern, fand auf dem Couchtisch Zeitschriften vor, in denen Wein, Wachteln und Kapern erörtert wurden, bewunderte Schubladen voller Küchengeräte, die wie zahnmedizinisches Werkzeug anmuteten. Mira, eine Frau mit eigentlich starkem Selbstbewusstsein, fühlte sich plötzlich klein. Was sie ihrem Mann Alex in den 10 Jahren ihrer Ehe aufgetischt hatte, war hauptsächlich Hausmannskost, schnell, nahrhaft, aber auch schlicht und derb. Sie hatte weder Zeit noch Lust gehabt, Zucchiniblüten zu frittieren. Nach 5 Monaten des Single-Lebens hatte sich Mira einigermaßen erholt. Entgegen früheren Vorsätzen fühlte sie sich wieder bereit, die Küchenarena nicht nur als passive Beobachterin zu betreten. Sie briet ihrem neuen Partner erstmals ihre berühmten Buletten. Zum Frühstück, mit Bratkartoffeln und Gewürzgurken. Schließlich ist Mira wie ich Osteuropäerin und weiß, dass man Kraft braucht für den Tag. Der neue Partner, nennen wir ihn Hannes, gabelte einen Bissen auf, der schmelzzart und knusprig zugleich war, und kostete vorsichtig. Sein Lächeln war freundlich und nachsichtig, als er die Gabel auf dem Tellerrand ablegte. Er lobte das Essen als rustikal, was ein Euphemismus für fett und ungesund war, und griff mit einem entschuldigenden Lächeln nach dem üblichen Müsli. Als Miras Ex-Mann Alex später an diesem Tag die Kinder nach dem Wochenende zu ihr zurückbrachte, blickte Mira in sein Gesicht und entdeckte etwas, was ihr vertraut war und sie plötzlich rührte. Es war Hunger. Das posteheliche Verhältnis von Mira und Alex war freundschaftlich geblieben. Es gab also keinen Grund, warum Mira für Alex nicht die Buletten aufwärmen sollte, die Hannes so höflich verschmäht hatte. Alex fragte verlegen nach Bratkartoffeln und Gewürzgurken. Zum Abschied umarmte ihn Mira zum ersten Mal seit der Trennung. Sie unternahm weitere Versuche, für Hannes zu kochen. Er lobte höflich ihre Eintöpfe und Aufläufe und machte sich anschließend ein Vollkornbrot mit Ziegenkäse, Cranberry-Chutney und Rucola-Blättern. In Mira regte sich ein Ehrgeiz, der seit den kindlichen Balletttagen eingeschlummert war. Sie konnte diese Verweigerung nicht akzeptieren. Sie konnte und wollte ihre bisherige Identität als Köchin nicht in Frage stellen. Sie bog Piroggen mit Weißkraut und Eiern, wickelte Stücke in Folie und gab sie Hannes für die Dienstreise mit. Tage später fand sie sie angeschimmelt in seinem Kofferraum. Aus Hannes Tasche fielen Kassenbons für Bowls und Smoothies, die er offenbar stattdessen unterwegs gegessen hatte. Da begriff Mira, dass der Grund, warum Hannes sie aus der Küche verdrängt bzw. gar nicht erst hineingelassen hatte, weder leidenschaftliche Liebe noch Fürsorge war. Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Miras Essen schmeckte ihm nicht, er bekam davon Bauchschmerzen. Trotzdem war Mira noch nicht bereit, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken und ihre Beziehung zu Hannes zu hinterfragen. Er war gut aussehend, pünktlich, reinlich, geschieden und im Alltag komplett autonom. Mira hatte zu lange ihr familiäres Umfeld bekocht, um sich jetzt ausgerechnet von seinem Frikadellenurteil angegriffen zu fühlen. Sie hatte immer noch ihre beispiellosen Wimpern, ihren perfekten Nacken und die sehr gut bezahlte leitende Position bei einem Automotorhersteller. Es gab wirklich keinen Grund, ihre Weiblichkeit durch Hannes Appetitlosigkeit in Zweifel zu ziehen. Dann sah sie an einem ihrer kinderfreien Abende eine Doku im Fernsehen, in der es um Kochen und Beziehungen ging. Schon Kleinkinder erkennen nahestehende Personen daran, wer mit wem sein Essen teilt, teilte Mira nachdenklich ihre Erkenntnisse bei einem gemeinsamen Sushi-Essen mit mir. Ich dachte früher, meine ganze Kocherei wäre so eine Art freiwillige Sklaverei, sagte sie. Aber es war wohl mehr, es war eine Frage der Nähe. Es ist eine Frage der Hierarchie, versuchte ich mitzureden. Ich war nämlich kurz zuvor mit unserem Hund beim Hundepsychologen gewesen. Die Kinder hatten das Gefühl, unser vorbildlich erzogener Hund hätte Angst vor uns, obwohl wir ihm, in unseren Augen, natürlich nie was Böses getan hatten. Die Hundepsychologin hatte bei der Anamnese in Erfahrung gebracht, dass unser Hund nie am Tisch betteln durfte und auch sonst, außerhalb seiner festen Mahlzeiten, nur ganz selten ein extra Leckerbissen bekam. Wir hielten es damals für eine konsequente Erziehung. Betteln bei den Ranghöheren ist für Hunde eine wichtige soziale Interaktion, rügte uns die Psychologin. Ihr müsst unbedingt darauf eingehen, das stärkt die Bindung. Mira hörte sich das alles an, nickte und wechselte das Thema. Auf der Arbeit war sie umgeben von Männern, die Arbeitsoveralls trugen und sich mittags heißhungrig Fleischkäsebrötchen beim benachbarten Metzger holten. Eines Abends buk Mira ohne jeden Anlass eine riesige Fleischpirogge und stellte sie am nächsten Tag im Aufenthaltsraum der Firma hin, zusammen mit Papptellern und Einwegbesteck. Während die Männer sich darauf stürzten, sah sie von der Tür aus verstohlen zu. Sie stellte sich vor, wie es wäre, sich ein paar Mal im Monat aus dem Haus zu schleichen und einen fremden Mann irgendwo auf einer Parkbank zu treffen. Nett und freundlich sollte er sein, wichtiger aber noch hungrig. Sie malte sich aus, wie sie die ganzen Tupperdosen vor ihm auspacken, sich neben ihn setzen und ihm beim Essen zugucken würde. Sie grübelte darüber, ob es sich für eine zweifache Mutter ziemen würde, ein entsprechendes Gesuch im Anzeigenteil der lokalen Zeitung aufzugeben. Tinder gab es damals noch nicht. Bei solchen Gedanken errötete Mira und schloss sich in ihrem Büro ein. Am gleichen Abend wurde sie von Hannes liebevoll getadelt, weil sie Milch und Kartoffeln eingekauft hatte, die nicht aus ökologischem Anbau stammten. Er konnte es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, solche Lebensmittel zu sich zu nehmen. So hungrig war er einfach nicht. Außerdem schlug er liebevoll vor, Miras Fleischkonsum zu reduzieren. Zwei Tage später klingelte Mira an der Tür ihres Ex-Mannes. Sie hielt ihm eine Tupperdose Buletten mit Sauerkraut hin, setzte sich ihm gegenüber und schaute ihm beim Essen zu. Nach 3 Wochen heimlicher Besuche zogen Mira und Alex wieder zusammen. Auf mich wirken sie seitdem wunschlos glücklich, als sei ihre Ehe im Himmel geschmiedet worden. Alex ist übrigens auch verwandelt aus der Trennungsphase rausgegangen. Er bringt Mira neuerdings sonntags immer einen Cappuccino ans Bett. Er hat noch nicht mitbekommen, dass sie ihren Kaffee seit Jahren schwarz trinkt.
Alina Bronski mit dem zweiten von vier Auszügen aus ihrem Essay Essen. Das Buch ist in der Reihe Leben im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Roof Music. Und diese Folge finden Sie einige Tage noch im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen die dritte Folge.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. US-Präsident Trump hat nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Netanyahu seinen Friedensplan für den Gazastreifen vorgestellt. Er sieht unter anderem vor, dass der Gazastreifen entmilitarisiert wird. Netanyahu erklärte, er stimme dem Plan zu. Aus Washington Carsten Kühntop.
Vorgesehen ist darin unter anderem, dass sich Israels Armee aus dem Gazastreifen schrittweise zurückzieht und dass die Hamas alle Geiseln freilässt. Im Gegenzug sollen hunderte Palästinenser aus israelischer Haft freikommen. Die Hamas soll bei der Verwaltung des Küstengebiets keine Rolle mehr spielen. Stattdessen soll der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten regiert werden, unter Aufsicht eines internationalen Gremiums unter Trumps Vorsitz. Mit dem Plan der Amerikaner habe man einen entscheidenden Schritt zur Beendigung des Krieges gemacht, so Netanyahu nach dem Treffen. Er stimme dem US-Plan zu, weil Israel mit diesem Plan seine Kriegsziele erreiche.